Predige heute Morgen über Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Recht üben und die Güte lieben und demütig wandeln vor deinem Gott. Ja, wir haben ja gerade schöne Musik gehört und mitgesungen. Bei der Musik geht es um Harmonie und eine wesentliche Form von Harmonie ist ein Dreiklang. Hier in diesem einen Vers geht es auch um einen Dreiklang von Recht, Güte und Demut. Das gehört zu dem Leben eines Gläubigen dazu. Recht, Güte und Demut. Ja, und dann geht es los. Es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist. Sehr interessant. Jeder von uns sorgt sich, dass er möglichst gut davonkommt überall. Überlegt, was ist gut für mich? Welches Fitnessprogramm soll ich machen? Welche Ernährung? Welche technischen Geräte brauche ich? Gibt es dafür irgendeine Gütesiegel, das mich bestätigt, dass es das Richtige ist? Und vieles mehr. Was ist gut für mich? Hier kommt ein Ratschlag von Gott, was gut ist für jeden Menschen. Aber dann geht es weiter, was er von dir verlangt. Es ist interessant, die meisten Leute denken nicht, dass Gott irgendetwas verlangt, sondern er ist nur der liebende Gott, der einem vielleicht was schenkt. Aber hier steht auch, dass er etwas verlangt. Es gab einen Mann, den alten Fritz, kennt jeder wahrscheinlich vom Namen her, der sagte, jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Das heißt, bastle dir deinen Glauben selbst und es wird schon zurechtkommen. Aber ob das das Richtige ist, ist die große Frage. Gott fordert etwas von uns. Der Micha fordert auch etwas und er spricht in eine Situation hinein, die sehr bedrohlich war. Das Volk Israel stand vor einem Gerichtshandeln Gottes. Der Micha, kann man kurz lesen im Alten Testament, kündigt an den Fall Samarias. Israel war ja unterteilt in Norden, im Norden der Samaria, im Süden Jerusalem. Er kündigt den Fall Samarias an im Jahr 722. Den Fall Jerusalems im Jahr 606 folgende, die babylonische Gefangenschaft für das Volk Israel, allerdings auch die Wiederherstellung Israels am Ende der Zeit und das Kommen des Messias, den meisten bekannt, dass Bethlehem so dieser ursprünglichste Ort ist, dann wo der Messias herkommen soll. Das heißt, er hält den Menschen vor, wenn ihr ohne Gott lebt, zieht das Gericht Gottes nach sich. Aber das ist ja gar nicht der Wille Gottes, denn er hat ja viel Gutes getan für euch, hat euch aus Ägypten rausgeholt, hat in der Wüste Siege geschenkt und ihr habt eben nicht vertraut. Ihr habt euch euren eigenen Glauben zurechtgezimmert, eure, heute würde man sagen, esoterischen Lösungen gesucht und Gott ist damit nicht einverstanden, sondern sagt euch jetzt, was gut ist für euch. Vorher fragen sie aber noch, irgendwie gehen sie doch in sich, was sollen wir denn tun? Es gab in Israel die Praxis, ein Sündopfer zu bringen. Da konnte man also, wenn man irgendwie fehlgelaufen war, ein Tier, ein Ziegenbock oder ein Widder bringen, ihm die Hände auflegen, die eigenen Fehler bekennen, sozusagen übertragen auf ihn. Er wurde dann geopfert und Gott vergab. Und sie fragen dann, sollen wir ein paar Tausend von diesen Widdern bringen? Klar, wenn es das ganze Volk beträfe, müssen wir ein paar Hunderttausend bringen. Und Gott sagt, nein, interessiert mich nicht. Ich will nichts von euch haben, sondern ich will euch haben. Da gibt es ja viele von uns, die Fußballfans sind und das ist immer interessant. Neulich spielten die Bayern gegen irgendeine Mannschaft, wo es nicht so drauf ankam, weil sie sowieso gewinnen würden. Und so blieben die besten Leute auf der Bank sitzen und der Reporter sagte nur mal so scherzhaft, da sitzen 120 Millionen Euro nebeneinander. Das heißt, diese Spieler, steht ja auch in der Bibel schon, ihr seid teuer erkauft worden, steht da im Korintherbrief, so verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Interessant, klar, so ein Fußballspieler weiß, das ist beruflicher Ernst, aber die meisten Menschen wissen es nicht. Sie wissen nicht, dass Jesus den Preis für ihre Sünde bezahlt hat, dass sie ihm gehören und dass er sie ja segnen möchte, aber auch einsetzen will. Es gibt so eine Geschichte, ob sie erfunden ist oder wahr ist, weiß ich nicht. Wo ein Junge ein Segelboot gebastelt hat und er lässt es dann auf einem großen Teich schwimmen. Aber da kommt leider ein Wind und bläst es weg. Und dieses Gewässer ist so groß, dass er es nicht mehr erreicht. Er hat es also verloren. Ja, und nach einiger Zeit kommt er in irgendeinem Laden vorbei, so Ankauf und Verkauf, so ein Laden, und sieht sein Segelboot da stehen im Schaufenster und geht rein und sagt diesem Mann, das ist mein Boot, das habe ich gebastelt. Er sagt, das kann schon sein. Ja, ich möchte es wieder haben. Sagt er, kannst du gerne kriegen, aber du musst es bezahlen. Ja, war für ihn schon bitter, aber er hat dann Geld gespart und hat sein Boot gekauft. Und dann sagt er diesem Boot, weißt du, jetzt habe ich dich einmal gebaut und jetzt habe ich dich nochmal gekauft. Du gehörst richtig mir. Das kann man übertragen auf Gott. Ich habe dich geschaffen und ich habe dich auch noch erkauft von der Sünde. Du gehörst mir. Ja, jetzt kommt dieser Dreiklang, Recht üben, Güte leben, demütig sein vor Gott. Recht üben, ja, was ist Recht? Einmal das soziale Recht, das wir haben hier in Deutschland, dann natürlich auch Verkehrsregeln, sollte man auch beachten, finanzielle Dinge, mit der Wahrheit umgehen. Ist nicht immer ganz so einfach, bei uns waren mal Ziegel hier in der Gemeinde kaputt und ich ging dann zu einem Geschäft, um neue zu kaufen und als ich sagte dann, dass ich auch noch eine Quittung brauchte, wurden die Ziegel etwas teurer, weil ja jetzt dann die Mehrwertsteuer auch noch mit bezahlt werden musste. Vorher hätte ich sie billiger gekriegt. Ja, Recht üben bedeutet Gesetze halten, soziale Dinge bedenken, aber auch Gottes Wort halten. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Im Laufe der letzten 30, 40 Jahre hat sich unsere Gesellschaft gewaltig verändert. Ich hatte früher den Eindruck, dass viele Dinge unserer Gesetzgebung mit der Bibel übereinstimmen. Und heute nicht mehr. Wenn man überlegt, was heute alles unter Familie definiert wird, wenn man auch jetzt nicht an die Gesetze denkt, sondern an die Akzeptanz von verschiedensten Formen der Partnerschaft, hat Gott irgendwie andere Vorstellungen über Verbindlichkeit und gemeinsames Leben. Dann ist die Frage, lebe ich das, was in der Gesellschaft erlaubt ist, oder lebe ich so, wie Gott das möchte? Oder an junge Menschen, dachte ich, hatte ich mal so eine nette Konfirmandin, die sagte so einfach ihre Nachbarin, als wir über Thema Partnerschaft sprachen, ich werde auch nicht so blöd sein und als Jungfrau in die Ehe gehen. Dachte ich, schade. Ich hatte das anders überlegt. Ich hatte mir vorgenommen, mich für meinen Partner, auch wenn ich ihn gar nicht kenne, aufzusparen. Und es ist die Frage, ob junge Leute diesen Vorsatz auch haben. Ich möchte mich einmal aufsparen für den, zu dem ich wirklich verbindlich gehöre. Hat auch etwas mit richtigem Umgang zu tun. Wenn wir überlegen, heute werden Babys vor der Geburt aussortiert, wenn sie nicht ins System passen, sei es, dass sie genetisch vielleicht irgendwie ein bisschen anders sind oder dass sie nicht in die Urlaubsplanung passen oder in die Ausbildungssituation. Das sieht Gott auch anders. Da steht mal von einem Mann, Jeremia, Kapitel 1, Vers 5, ehe du geboren wurdest, habe ich dich erkannt und zu einem Propheten für die Völker bestimmt. Das heißt, ehe er überhaupt in Erscheinung trat, hatte Gott schon einen Plan mit seinem Leben. Ja, schon ganz interessant, wie Gott plant. Unsere Gesellschaft sieht manche Dinge anders. Aber ich denke, Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Menschliche Gesetze vergehen. Ja, Recht üben heißt, den richtigen Weg wählen und den auch mit Gott abstimmen. Das Gute lieben, das Wort für gut heißt Gnade, auch heißt Reset auf Hebräisch, heißt Güte und Gnade. Ja, sicher ein wichtiges Wort, denn es ist der Ursprung unseres Glaubens. Epheser 2, Vers 8 steht, vermöge der Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Das heißt, wenn ich Christ bin, habe ich begriffen, dass Christus mir Gnade schenkt. Er spricht mich frei von meiner Sünde, mein Vergehen, meine Trennung von Gott und nimmt mich an. Das ist die Basis meines Glaubens. Ich bin durch Christus angenommen. Er ist sogar in mein Leben gekommen. Und jetzt hat es Auswirkungen. 1. Johannesbrief steht mal Kapitel 4, Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Empfangenes weitergeben. Was ich jetzt erzähle, ist ein uraltes Beispiel, aber immer noch genauso gut. In Israel gibt es zwei große Seen, See Genezareth und Totes Meer. Durch beide oder in beide fließt der Jordan hinein, verbindet beide Seen. Der Unterschied ist, bei dem See Genezareth fließt der Jordan rein und wieder raus. Da gibt es viele Fische, schöne Pflanzen am Ufer, kann man baden gehen, Bootchen fahren. In das Tote Meer fließt der Jordan zwar rein, aber nicht mehr raus. Und deshalb hat es dann ein Salzgehalt, weiß ich nicht, von 23% oder 24%. Es gibt kein Leben dort, weder im See noch am Ufer. Alles ist erstorben. Kann man übertragen auf uns? Es gibt Menschen, in die fließt sozusagen die Liebe Gottes rein und sie geben sie weiter. Ist der See Genezareth fruchtbar, schön. Und dann gibt es andere, die wollen immer nur alles für sich. Wenn die hören, der Pfarrer predigt über Liebe, dann fragen sie, und, wer liebt mich? Wer lädt mich mal ein oder wer kommt auf mich zu? Also immer diese Frage nach sich selbst. Das wirkt sehr viel Bitterkeit im Leben, weil man dann viele Enttäuschungen erlebt. Ja, weitergeben. Ich habe mal überlegt, was ich schon alles Gutes empfangen habe durch andere Leute und auch durch Christen. Zum Beispiel konnte ich andere Wohnungen benutzen, aber ich habe auch unsere Wohnungen anderen zur Verfügung gestellt. Ich konnte andere Fahrzeuge benutzen. In Amerika bin ich mal 7 Wochen einen tollen Sportwagen gefahren, der mir zur Verfügung gestellt wurde. Ich habe auch unser Auto zur Verfügung gestellt für Missionare im Urlaub. Was heißt im Urlaub? Im Heimatdienst. Dann waren dann hinterher 13.000 Kilometer mehr auf dem Tacho oder 9.000. Einfach Empfangenes weitergeben. Oder andere haben ihr Fachwissen, ihr Können eingesetzt für mich. Ich vielleicht auch an dieser oder jener Stelle mal für jemand anders. Ich habe viele Bücher geschenkt bekommen, schenke auch gerne Bücher weiter. Ich arbeite gerne mit anderen zusammen und freue mich darüber. Ich lebe in einem Gebetsnetz. Ich weiß, dass viele Leute für mich beten, aber ich bete auch für viele andere. Ja, so kann man vieles weitergeben. Da wir hier auch Teenies sitzen haben, denke ich an eine Mutter. Da kam so eine Tochter von einer Teenie-Freizeit zurück. Und irgendwie war sie scheinbar dort zum Glauben gekommen an Jesus. Auf jeden Fall fragte sie die Mutter, Mutti, kann ich dir irgendwie helfen im Haushalt? Das war eine Frage, die sonst nie auftauchte. Ja, kann ich nicht Spülmaschine ausräumen oder irgend sowas machen? Ja, was willst du denn? Willst du irgendwas von mir? Sagst du, nee, ich will gar nichts von dir, ich will dir helfen. Ja, war völlig neu für die Mutter. Es war so eine Wirkung dieses neu entdeckten Glaubens. Ob das so geblieben ist, weiß ich nicht. Ich hatte keinen weiteren Kontakt mit dieser Mutter. Ja, das Gute weitergeben. Aber auch auf das Gute bedacht sein. Es gibt ja oft viel Kritik unter uns, aber im Philipperbrief steht Kapitel 4, Vers 8 folgende, dass wir auch eine positive Denkliste herstellen sollen. Ja, wenn Sie die Zeitung lesen, da finden Sie immer eine Katastrophe nach der anderen und der hat versagt, der ist aus dem Fenster gefallen und was auch immer. Aber positive Dinge berichten. Philipper 4, Vers 8 folgende steht, allem, was wahr, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was wohllautend, was liebenswert ist, dem denket nach. Ja, eine lange Liste positiver Gedanken. Ich las von einem hervorragenden Management-Trainer, der nicht nur in einem Land, sondern sogar in mehreren Ländern andere trainiert. Und er fragte dann so einen Chef mal, sagen Sie, in Ihrem letzten Personalgespräch, worüber haben Sie da mit Ihrem Mitarbeiter gesprochen? Und da sagte ich, ja natürlich, eigentlich so auch im Wesentlichen über Dinge, die noch nicht so laufen, die man verbessern könnte. Und dieser Management-Trainer sagte, Sie müssten mit ihm über seine Stärken sprechen, denn da haben Sie Gewinn für Ihre Firma, wenn er die richtig einsetzt. Das ist das Entscheidende. Ja, sicher eine interessante Beobachtung, auch wenn man mal überlegt in unseren Familien, wie oft da Kritik geäußert wird und wie selten die Stärken positiv erwähnt werden. Ja, an Gottes Führung, aber auch denken, wenn es schwierig wird. Mein Konfirmationsspruch, wir hatten ja vorhin schon einen gehört, über den ich predige. Mein Konfirmationsspruch ist Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, sagt Luther, wörtlich übersetzt, zum Guten mitwirken. Und das ist wichtig, auch dann daran zu denken, wenn vielleicht im Moment es gerade ein bisschen holpert irgendwo, zu wissen, da ist einer, der alles zum Guten weiterführt. Das heißt, nach seinem Plan. Ja, Recht üben, auf dem richtigen Weg sein, das Gute weitergeben und demütig wandeln vor deinem Gott. Das Wesen der Sünde ist Hochmut. geht los in der Bibel, in dem Garten Eden. Die Schlange verspricht der Eva, wenn sie von diesem verbotenen Baum isst, sagt sie, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das heißt, was Höheres gibt es nicht. Sein wie Gott, das ist die oberste Stufe. Und das ist Hochmut. Die meisten Menschen denken dann, wissen, was gut und böse ist, ich kann alles selber bestimmen, ich bin von niemand abhängig und werde von niemand bestimmt. Das ist ein Irrtum. Von wem wurde gerade die Eva bestimmt? Von der Schlange. Sie dachte zwar, vielleicht jetzt bin ich frei, aber in Wirklichkeit war sie abhängig von einer anderen Macht. In der Bibel gibt es keine Neutralität. Entweder ich lebe mit Gott oder ich lebe mit der anderen Seite. Es gibt keinen neutralen, wertfreien Zwischenraum. Ich werde entweder von Gott bestimmt oder von einer anderen Macht, auch wenn ich vielleicht nur denke, ich bestimme mich selbst. Da gibt es immer eine Zusammenarbeit. Ja, stellen wir uns mal vor, wenn es nicht um Hochmut und um die eigene Ehre ginge, wie dann unsere Bundesregierung arbeiten würde. Wie viel Harmonie da auftauchen würde, wie man plötzlich sachlich zusammenarbeiten könnte, sogar mit der Opposition in verschiedenen Fragen. Ich verwende das nur als Beispiel, man könnte es auch auf andere Zusammensetzungen übertragen. Jesus sagt in Markus 10, Vers 45, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, damit ihm gedient werde, sondern damit er diene und sein Leben gebe zur Erlösung für viele. Das Wort Demut, wenn man den deutschen Wortursprung nimmt, stammt von einem Wort, das heißt Dio und das heißt der Knecht oder der Diener. Und dann Muot, das heißt Gesinnung. Und wenn man das Wort Demut dann übersetzt, heißt es die Gesinnung des Dienens. Es ist eine aktive Haltung, einsatzfähig zu sein, also nicht eine passive Haltung. Ein Lieblingspsalm von mir ist der Psalm 100, sehr kurz. Da heißt es, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Von diesem kommenden Erlöser, diesem Messias, heißt es in Sacharja 9, Vers 9, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und reitet auf einem Esel. Das heißt, selbst dieser wunderbare Messias ist demütig, bereit zu dienen. Ja, jetzt ein paar schöne Bibelverse über Demut, meistens aus den Sprüchen. Sprüche 3, Vers 34 heißt es, den Demütigen gibt er Gnade. Tolle Aussage. Kapitel 11, Vers 22, bei den Demütigen ist Weisheit. Ich denke an zwei Männer aus der Gemeinde, die allerdings jetzt beide schon weggezogen sind. Der eine war durchaus in einer Chefposition in einem größeren Unternehmen. Und seine zwei Töchter waren schon Christen, aber er zögerte noch und sagte, wenn ich Christ werde, mein Leben Jesus anvertraue, kann ich mich denn dann als Chef noch durchsetzen? Oder erwarten die jetzt von so einem christlichen Chef immer Milde und Nachsicht? Gut, er hat sich dann irgendwann doch für ein Leben mit Jesus entschieden und ich fragte ihn später, wie sieht's denn aus, so als Chef, wenn man Christ ist? Und sagte, hervorragend, ich denke, ich komme mit den Mitarbeitern besser zurecht noch als vorher. Und natürlich bin ich der Chef, der sagen kann, wo es lang geht. Da hat sich nichts dran verändert. Ja, ich denke an jemanden, der hier in Obertshausen, das heißt in Hausen, bei einer Lederfirma, Werkstattleiter war für viele zig Mitarbeiter. Und er hatte früher immer vor seinem Dienstbeginn eine Stunde Yoga gemacht, damit er ruhig ist und da richtig so aus der Ruhe in die Arbeit gehen kann. Dann hat er sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Und hat die eine Stunde beibehalten, aber jetzt nicht mit Yoga, sondern er las da die Bibel und hat gebetet. Also eine Stunde Zeit für Gott. Und ich fragte ihn dann, und wie sieht's aus in der Firma? Sagt er, ich komme jetzt viel besser zurecht mit meinen Mitarbeitern. Vorher kam er auch schon gut zurecht. Aber ich habe eine gute Art, wir haben Harmonie, ich freue mich darüber. Ja, bei den Demütigen ist Weisheit. Weisheit bedeutet praktische Lebensbewältigung in der Führung Gottes. Ja, dann steht noch der Ehre 15,33, der Ehre geht Demut voran. Und dann noch in Kapitel 22, Vers 4, der Lohn der Demut und Gottesfurcht ist Reichtum und Ehre und Leben. Also interessant steht da auch Reichtum. Da denken viele natürlich an dieses Wohlstandsevangelium, das aus Amerika rüberkommt. Aber ich denke da nicht unbedingt dran. Aber meine Frau und ich waren zweimal in Ecuador und einmal wohnten wir 4 Monate lang in der Wohnung einer Mitarbeiterin des christlichen Senders Die Stimme der Anden. Diese Mitarbeiterin war in dieser Zeit in Deutschland. Als Missionarin an diesem Sender bekam sie Unterstützung durch Spenden. Natürlich verdient man da nicht sehr viel im Monat. Aber interessant, das Haus, in dem wir wohnten, war ihr Eigentum. Hätte sie ja niemals kaufen können von ihrem Geld. Was war passiert? Eine Tante, die keine Kinder hatte, hat es für sie gekauft und ihr geschenkt. Ja, kann man sagen, der Lohn der Demut und Gottesfurcht ist Reichtum, an dieser Stelle zumindest. Lässt sich nicht auf jeden übertragen, dass er auch so tolle Dinge geschenkt bekommt, aber Gott macht so etwas. Ja, die meisten Leute denken natürlich, wenn Christen da sind, das ist ein bisschen schwierig. Wir lasen gerade einen Artikel in der FAZ, wo eine Physikerin in Darmstadt irgendeinen bedeutenden Preis bekam für ihre wertvollen Arbeiten. Und sie wurde in diesem Artikel sehr gelobt, aber zwischendrin stand einfach mal so ein Satz: Sie besucht eine freie Gemeinde und trotzdem ist sie nicht weltfremd. Dachte ich, na, großartige Anerkennung. Aber da sieht man, wie das Christsein, das irgendwie intensiv ausgelebt wird, gleich in irgendeine verstaubte, reaktionäre Ecke geschoben werden könnte. Obwohl sie ja gerade tolle Leistungen in der Öffentlichkeit vollbracht hat, also ja überhaupt nicht im Hintergrund lebt. Ja, es gibt natürlich auch Missverständnisse von Demut. Früher hörte ich öfters, in den letzten Jahren zum Glück gar nicht mehr, dass Christen sagten, ich muss als Christ ja immer den unteren Weg gehen. Da sagte ich, als Christ musst du überhaupt nicht den unteren Weg gehen, sondern den Weg Gottes. Und ob der unten ist oder in der Mitte oder oben, das ist ganz verschieden. Ich denke da an einen Zimmermann, ich kenne ihn nicht, aber ich kannte jemanden, der viel mit ihm zu tun hatte, der sich von seinem Chef ausnützen ließ. Er war immer im Einsatz. Und als er dann endlich sein Leben Jesus anvertraut hat, hat er sich nicht mehr ausnützen lassen. Der Chef war völlig erstaunt, dass er ihm Dinge sagte, und er hat sie nicht getan, weil er sich nicht mehr ausnützen ließ. Er hatte neue Ehre und Würde seiner Person entdeckt, und damit musste sich der Chef jetzt erstmal auseinandersetzen, dass er einen neuen Mitarbeiter hat. Nicht mehr den wie vorher. Er war anders geworden durch Jesus. Ich nehme an, viele kennen noch den Namen Nietzsche, diesen deutschen Philosophen, war ja auch Pfarrerssohn, hatte aber trotzdem Gott gehasst. Und er sprach bei den Christen immer von der sogenannten Sklavenmoral. Demut ist Sklavenmoral. Das heißt, ohne Wertschätzung einfach, man muss irgendwas abliefern. Das ist Demut sicher nicht, sondern wir hatten gesagt, Mut zum Dienen, sich von Gott einsetzen lassen. Wenn ich das zusammenfasse, war es ein Dreiklang aus Recht üben, auf den Wegen Gottes richtig gehen, Güte lieben, das heißt das Empfangene weitergeben, und Demut üben oder wandeln, das heißt diese Gesinnung des Dienens, ich lasse mich von Gott einsetzen und führen. Herr Jesus, in diesem Wort steht, dass das gut ist für die Menschen. Schenke, dass wir auf deine Wege achten in unserem Leben, dass wir das Gute, das wir in dir empfangen, gerade auch diese Gnade der Erlösung und der Rettung, dass sich das auswirkt, auch im Segen für andere. Und hab Dank auch, dass du uns einsetzt in deinem Dienst. Und da bete ich für jeden von uns, dass er wach ist für deine Führung. Amen.